NDR Info. Echo des Tages.
Unsere Zusammenfassung der wichtigsten Themen dieses Tages hat diese Schwerpunkte. Trotz Umstrukturierung im Bundesamt für Migration stauen sich die Asylaltfälle. Wir berichten und kommentieren im Echo des Tages. Handwerkshilfe, Qualifizierungsprogramm für junge Flüchtlinge. Helfen ja, aber wohl nicht allen. Bundespräsident Gauck will Zuwanderungsdebatte nicht dem rechten Rand überlassen. Außengrenzen. Innenminister de Maizière verhandelt in Griechenland über schärfere Kontrollen. Fotofahndung, weitere Ermittlungen nach deutschlandweiter Antiterror-Razzia. Wie weiter mit Julian Assange, der WikiLeaks-Gründer, ist wieder in den Schlagzeilen. Autokrise, Autohoffnung. Während VW die Bilanzvorlage verschiebt, meldet Toyota beste Zahlen. Und Do You Remember? Maurice White, der Mitbegründer von Earth, Wind & Fire, ist tot. Das Echo des Tages heute mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Das Bundesamt für Migration sitzt auf einem Berg unerledigter Asylanträge, trotz der Umstrukturierung, trotz Neueinstellungen und trotz des neuen Chefs bleibt im BAMF noch viel zu tun. Dietmar Riemer in Berlin über die erste Bilanz des neuen Behördenleiters Weise.
Im Bundesamt für Flüchtlinge und Migration stauen sich weiterhin die Anträge und vor allem die unbearbeiteten Fälle aus dem vergangenen Jahr. Wie der mittlerweile nicht mehr ganz neue Chef der Behörde Weise mitteilte, stehen seine Mitarbeiter vor einem Berg von fast 770.000 Fällen aus dem Jahr 2015.
Diese Situation ist nicht akzeptabel. Ich will das deutlich machen, damit sozusagen klar wird, welches Bewusstsein bei uns als verantwortliche Führung da sind. Es ist für jede Integrationsperspektive, dann auch für den Arbeitsmarkt, schlecht, wenn es zu lange dauert. Und es ist das Gefühl, dass rechtsstaatliche Ordnung fehlt.
Was bedeutet das nun für die Behörde in diesem Jahr? Weise macht sich da überhaupt keine Illusionen über die Mehrbelastungen.
Wenn ich dann dazu rechne, dass dieses Jahr ja noch mehr Menschen dazukommen, dann ist sicher, dass das Arbeitsvolumen, was wir als Bundesamt haben, über 1 Million liegt.
Um dem Problem in absehbarer Zeit Herr werden zu können, hat Weise die Vorgaben für die Durchlaufgeschwindigkeit der Vorgänge dramatisch erhöht.
Die Zielsetzung für die Dauer des Verfahrens ist, bei Altfällen müssen die ab Antragstellung in 5 Monaten erledigt sein und bei Neufällen in 3 Monaten.
Erste Erfolge sieht Weise bereits, wenn er die Zahlen des letzten Jahres im Quartal miteinander vergleicht. Da sah es am Jahresende nach Einführung verbesserter Abläufe schon viel besser aus.
In den ersten 3 Quartalen 2015 wurden im Schnitt pro Quartal 57.000 Entscheidungen getroffen. Im 4. Quartal, schon mit Verbesserungen, haben wir 110.000 Entscheidungen nur im letzten Quartal getroffen.
Da macht sich wohl auch schon die harte Hand des neuen Chefs bemerkbar. Weises Management führte zu vernehmbarem Ächzen bei Mitarbeitern und Personalvertretungen. Aber seine Ziele sind für dieses Jahr noch ehrgeiziger. Vor allem, wenn es um die Zahl der Entscheidungen geht. Also mit der endgültigen Beendigung eines Falls innerhalb seiner Behörde.
Wir haben geendet im Dezember 2015 mit 2.000 Entscheidungen am Tag. Wollen wir diese 1 Million bewältigen, brauchen wir 6.000 Entscheidungen am Tag.
Eine glatte Verdreifachung also. Wie angespannt die Atmosphäre im Bundesamt ist, offenbarte sich eher beiläufig an einer Stelle, als Weise seinen Mitarbeitern dankte, aber eben nur bestimmten und nicht etwa allen. Es gibt da offensichtlich Unterschiede.
Wir sind in Höchstlast, deshalb ausdrücklich Dank an die Beschäftigten, die in dem Fall die Offenheit haben, diese Veränderungen mitzutragen und größten Einsatz zeigen.
Eine für einen Behördenchef eher ungewöhnliche Bemerkung.
Wir haben es gehört. Im Bundesamt für Migration ist noch, sagen wir, Raum für Verbesserung. Die Nürnberger Behörde muss effektiver werden, sonst verstärkt sich der Zweifel an der Arbeitsthese. Wir schaffen das. Volker Schaffranke kommentiert.
Frank-Jürgen Weise ist Betriebswirt, war Reserveoffizier und Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Das sind alles hervorragende Qualifikationen, machen aber den obersten Chef aller deutschen Jobcenter noch nicht zu einem Zauberer. Wer glaubt, dass dieser Mann allein mit seinem Organisationstalent und logistischem Sachverstand innerhalb von 4,5 Monaten so ganz nebenbei dann auch noch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Wunder bewirken kann, der hat schlicht und ergreifend keine Ahnung. Alle Politiker und Naseweiß-Experten, die jetzt lautstark fordern, es muss doch endlich schneller gehen mit den Asylanträgen, sollten vor der eigenen Haustür kehren und schweigen. Sie schlagen den Sack und meinen den Esel. Soll heißen, all diejenigen, die glauben zu wissen, wie es im BAMF jetzt zugehen müsste, kritisieren eigentlich die Bundesregierung. Die Große Koalition ist verantwortlich dafür, dass immer noch fast 800.000 Asylanträge unbearbeitet sind. Damit hat die Nürnberger Behörde erstmal nichts zu tun. Union und SPD haben sich zuletzt wochenlang einen Streit über das Asylpaket 2 geliefert und erheblich mit dazu beigetragen, dass eine große Mehrheit in Deutschland nicht mehr darauf vertrauen will, dass diese Regierung in Sachen Flüchtlinge alles im Griff hat. Wenn aber einer überzeugend darstellen konnte, dass an Merkels Appell »Wir schaffen das« noch ein Fünkchen Wahrheit dran ist, dann ist das Frank-Jürgen Weise. Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. In 1,5 Jahren wird das Personal verdreifacht. Aus einer überforderten Freitags-um-eins-macht-jeder-seins-Behörde soll ein Dienstleistungszentrum werden, das entscheidet und nicht verwaltet. Und auf diesem Weg ist der Chef in kürzester Zeit als Teamplayer einen großen Schritt vorangekommen. Frank-Jürgen Weise will es packen. Damit es aber zu packen ist, stellte er eines völlig klar. Kämen jetzt auf die fast 800.000 unerledigten Asylanträge noch wesentlich mehr obendrauf, dann schiebt sich dieser Berg in die kommenden Jahre weiter und weiter und weiter. Das wäre für ihn und die Flüchtlinge unerträglich, stellte Weise klar. Und auf diese klare und deutliche Aussage kann es nur eine Antwort geben. An einer schnellen Begrenzung des Zuzugs von Flüchtlingen führt kein Weg mehr vorbei.
Der Kommentar im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5, heute von Volker Schaffranke. BAMF-Chef Weise hatte heute Vormittag noch einen weiteren Termin, denn das deutsche Handwerk will 10.000 Flüchtlinge auf den Weg in eine Ausbildung bringen. Das entsprechende Konzept wurde heute in Berlin vorgestellt. Dagmar Pepping berichtet.
Ambitioniert, aber machbar, so fassen Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer, Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und Frank-Jürgen Weise, der Präsident der Bundesagentur für Arbeit, ihr gemeinsames Förderprogramm zusammen. Innerhalb der nächsten beiden Jahre sollen 10.000 junge Flüchtlinge für eine betriebliche Ausbildung fit gemacht werden. Bundesagenturchef Frank-Jürgen Weise.
10.000 ist gemessen an der Zahl der offenen Stellen, die wir vom Handwerk haben, von den Bewerbern realistisch.
Im vergangenen Jahr waren im Handwerk 17.000 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. In den beiden Jahren zuvor jeweils 20.000 Lehrstellen, sagt Handwerkspräsident Wollseifer. Das Qualifizierungsprogramm sei nicht nur eine Chance für die jungen Flüchtlinge, sondern auch für die Betriebe.
Wir wissen, dass wir nicht alle frei gebliebenen Ausbildungsplätze im Handwerk besetzen können. Aber wir können unser Fachkräfteproblem ein wenig lindern dadurch.
Zielgruppe des Programms: junge Flüchtlinge zwischen 18 und 25 Jahren, die eine dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland haben. Das heißt einen geklärten Asylstatus. Das Programm hat 3 Stufen. Die Bundesagentur für Arbeit wählt zunächst geeignete Kandidaten für die Ausbildung im Handwerk aus, prüft ihre Qualifikationen und ihre Sprachkenntnisse. Dann bereitet das Bundesbildungsministerium die Kandidaten gezielt 3 Monate lang auf eine Ausbildung vor. Das geschieht in überbetrieblichen Ausbildungsstätten, so Ministerin Johanna Wanka.
Dort lernen die Jugendlichen ganz praktisch verschiedene Berufsfelder kennen, erwerben fachsprachliche Kenntnisse für die entsprechenden Berufe. Sie sind in der Zeit in den Handwerksbetrieben zum Teil, um zu hospitieren.
20 Millionen Euro stellt die Bundesbildungsministerin für das Programm bereit.
Ich möchte und wir werden gemeinsam ein Augenmerk darauf legen, dass in diesem Programm junge Frauen auch besonders angesprochen und gefördert werden und Möglichkeiten erhalten.
In der 3. Stufe übernehmen dann die Handwerksbetriebe die jungen Flüchtlinge. Dabei werden sie von den bundesweit rund 550 Bildungsstätten des Handwerks unterstützt, sagt Branchenpräsident Hans-Peter Wollseifer. Ziel seien eine gute Ausbildung und geringe Abbrecherquoten.
Wir brauchen keine Schubkarrenschieber, wir brauchen Fachkräfte in Deutschland.
Die Bereitschaft zum Lernen sei bei vielen jungen Flüchtlingen sehr groß, sagt Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Illusionen macht sich die CDU-Politikerin trotzdem nicht.
Es bedarf großer Anstrengungen, damit sie ausbildungsfähig sind, damit die Chance besteht, dass sie wirklich erfolgreich einen Beruf erlernen und dann in Deutschland in die Arbeit einsteigen können. Ich denke, dass diese Chance aber besteht und dass es wichtig ist, Geld zu investieren in diese Möglichkeit.
Bei einem Erfolg könne man auch darüber nachdenken, das Qualifizierungsprogramm zu verlängern, so Wanka.
Der Bundespräsident ist ein Mann, der meistens weiß, wie man Worte in politisch heiklem Terrain setzt. Im Interview mit dem WDR mahnte Joachim Gauck heute erneut eine offene Debatte über Begrenzungen des Flüchtlingszuzugs an. Deutschland werde aber ein solidarisches Land bleiben. Julia Barth fasst zusammen.
Nein, als Kritiker der Kanzlerin möchte der Bundespräsident sich nicht verstanden wissen. Aber Joachim Gauck bekräftigt im Interview mit dem WDR, dass er es für sinnvoll hält, über Begrenzungsstrategien nachzudenken. Auch wenn Deutschland ein solidarisches Land sei und das seiner Überzeugung nach auch bleibe.
Aber wenn in der Mehrheitsgesellschaft das Gefühl dafür, dass Solidarität unser Lebensatem ist, wenn das schwinden würde und aus Angst und Abwehr sich eine kollektive Identität entwickeln würde, die immer nur schreit, das Boot ist voll, dann hätten wir eben auch ein moralisches Problem und nicht nur ein politisches.
Auch deshalb spricht der Bundespräsident sich dafür aus, die Sorgen und Ängste der Bürger ernst zu nehmen und darüber zu diskutieren, wie viel Hilfsbereitschaft wir uns leisten können. Gauck selber kommt zumindest zu dem Schluss,
dass es in der Bemühung, möglichst vielen helfend zur Seite zu stehen, begründet sein kann, dass man nicht allen hilft.
Gauck mahnt, dass dieses Maß an Aufnahmebereitschaft jetzt öffentlich diskutiert werden muss, und zwar aus der Mitte der Gesellschaft. Es dürfe nicht dem rechten Rand überlassen werden, Probleme im Zusammenhang mit Zuwanderung anzusprechen. Die Politik fordert er auf, sich auch mit der AfD auseinanderzusetzen. Übertriebene Ängste gegenüber jeder Form von Propaganda oder Populismus hält er für fehl am Platz.
Und wir wollen mal unsere Bevölkerung anschauen und diejenigen trennen, die einfach Sorgen haben, ja, wo geht es denn hin und können wir das schaffen, von denen, die voller Fremdenfeindlichkeit und Ressentiment sind und schon mal vorab einen Molotow-Cocktail auf eine Flüchtlingsunterkunft schmeißen.
Die massiv gestiegene Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte besorgt Gauck. Ebenso wie die Befürchtung, dass Bürger zunehmend das Gefühl bekommen könnten, sich selber vor Gewalt schützen zu müssen.
Es gibt eben Bereiche, wo Polizei nicht ersetzbar ist. Und wenn jahrelang an dieser Stelle gespart wurde, dann wird auch Staatlichkeit, ob gewollt oder ungewollt, hinterfragt. In ihrer Bedeutung nicht ernst genug genommen. Und das auf dem Gebiet der Sicherheit zu machen, das ist deshalb gefährlich, weil da ein Vertrauensverlust der Bürger eintritt gegenüber den Akteuren in der Politik.
Deshalb sei er dankbar, dass die Politik hier reagiert und neue Stellen für die Polizei zugesagt habe. Trotz aller Probleme aber rät der Bundespräsident zur Gelassenheit und verbreitet Zuversicht. Denn nach wie vor überwiege die Zahl der Solidarischen bei weitem die Zahl derer, die als Brandstifter oder Hetzer unterwegs seien.
Das ist doch immer noch dieses Land, zu dem wir Ja sagen können. Und wir wollen doch nicht so tun, als würden wir aus der Mitte dieser starken demokratischen Gesellschaft heraus uns ins Boxhorn jagen lassen von einigen Verwirrten, die am rechten Rand zündeln. Aber ich bitte Sie.
Spricht's und sagt damit auf seine Weise ja dann doch irgendwie auch, wir schaffen das.
Der Schutz der europäischen Außengrenzen beginnt im Moment vor allem in Griechenland. Die Regierung in Athen soll dabei weiter auf Hilfe aus Deutschland zählen können. Denn wie die griechischen Behörden mit den Flüchtlingen umgehen, die von der Türkei aus ankommen, ist, gelinde gesagt, verbesserungsfähig. Innenminister de Maizière hat heute in Athen mehr Engagement eingefordert. Wolfgang Landmesser.
Keine Kritik an Griechenland, sondern gemeinsame Lösungen. So beschrieb Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Ziel seiner Reise nach Athen, die er mit seinem französischen Amtskollegen Bernard Cazeneuve angetreten hatte. Und das heißt, gemeinsame Lösungen, um die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren.
Niemand wird Menschenleben riskieren. Es müssen Menschenleben auch in See immer gerettet werden. Aber es muss dann auch möglich sein, unter bestimmten juristischen Voraussetzungen, dass man zu Zurückweisungen kommt.
Konkret bedeutet das, ein Teil der Flüchtlinge, die auf den griechischen Inseln ankommen, würden direkt wieder in die Türkei zurückgeschickt. De Maizière und sein französischer Kollege konnten ihre griechischen Gesprächspartner offenbar überzeugen, dafür die Voraussetzung zu schaffen, nämlich die Türkei zum sicheren Drittstaat zu erklären. Was seiner Regierung nicht leicht gefallen sei, sagte der griechische Innenminister Panayotis Korumblis. Ich muss sagen, Griechenland hat sich zu diesem Schritt überwinden müssen. Wir stellen damit unsere Bereitschaft unter Beweis, das Problem wirklich umfassend anzugehen. Zu diesem Ansatz gehören auch die sogenannten Hotspots. In 5 Registrierungszentren auf den griechischen Inseln sollen die Personalien der Flüchtlinge festgestellt und lückenlos in europäische Datenbanken eingespeist werden. Die Hotspots sollen auch feststellen, welche Flüchtlinge besonders schutzbedürftig sind und welche die EU wieder verlassen müssen. Das könne Griechenland aber nicht alleine schaffen, sagt der Bundesinnenminister.
Griechenland weist zu Recht darauf hin, dass Griechenland dann auch Hilfe braucht bei der Rückkehr der Nichtschutzbedürftigen in ihre Heimatländer. Das ist ja auch für Deutschland schwierig, wie Sie wissen. Wir diskutieren das im Falle Afghanistans, im Falle der nordafrikanischen Staaten. Und da erwarten wir auch eine starke Rolle der Europäischen Kommission, mit diesen Drittstaaten so zu verhandeln, dass diese Staaten dann ihre eigenen Staatsbürger auch zurücknehmen.
Zum besseren Schutz der Außengrenzen müsse Frontex zu einer europäischen Küstenwache mit den entsprechenden Befugnissen ausgebaut werden. Ziel eines konsequenten Schutzes der Außengrenzen sei es, den Schengen-Raum zu erhalten, wo im Prinzip keine Grenzkontrollen gelten, so Thomas de Maizière. Sein französischer Kollege Bernard Cazeneuve sieht das ähnlich. Wenn Europa nicht in der Lage ist, die beschlossenen Schritte schnell umzusetzen, wäre das eine Gefahr für Schengen und die Organisation der Europäischen Union insgesamt. Das wollen wir auf gar keinen Fall riskieren. Bis Mitte Februar sollen alle 5 auf den griechischen Inseln geplanten Hotspots voll einsatzbereit sein. Griechenland hatte eingestanden, mit dem Ausbau der bereits im vergangenen Herbst beschlossenen Registrierungszentren im Rückstand zu sein. Gegen deren Bau gibt es teilweise großen Widerstand. So demonstrierten heute auf Kos hunderte Einwohner gegen den dort geplanten Hotspot. Sie fürchten, der Standort als Flüchtlingszentrum werde dem Tourismus auf der Insel massiv schaden.
Wie gefährlich war die Gruppe, deren mögliche Mitglieder bei Razzien jetzt in 3 Bundesländern festgenommen wurden? Gab es einen Anschlagsplan für Berlin? Was ist mit möglichen Verbindungen zu den Attentätern von Paris? Viele Gerüchte haben heute die Runde gemacht. Michael Götschenberg, unser ARD-Terrorexperte, hat die Informationen, die gesichert sind.
Am Nachmittag veröffentlichte die Polizei in Berlin ein Foto des Hauptverdächtigen. Der 35-jährige Algerier ist in Kampfmontur zu sehen. Neben ihm stehen Waffen und Magazine. Das Bild wurde vermutlich in Syrien aufgenommen. Es gibt noch weitere Fotos von ihm, auf denen auch Leichen zu sehen sind. Die will die Polizei jedoch nicht veröffentlichen. Das Foto soll deutlich machen, dass man für die Razzien in 3 Bundesländern am gestrigen Morgen gute Gründe hatte. In den Medien waren diese höchst unterschiedlich bewertet worden, während einige von konkreten Anschlagsplänen in Berlin am Alexanderplatz oder am Checkpoint Charlie erfahren haben wollten, zogen andere die Polizeiaktion fast schon ins Lächerliche. Weder das eine noch das andere ist angebracht. Die Gruppe von 4 Algeriern plante offenbar einen Anschlag in Berlin. Das ist ernst zu nehmen. Allerdings, konkret war dieser Plan nach allem, was bisher bekannt ist, noch nicht. Geschweige denn, dass ein Anschlag unmittelbar bevorgestanden hätte. Bei den Durchsuchungen wurden keine Waffen oder Sprengstoff gefunden. Dass 2 Mitglieder der Gruppe nicht festgenommen wurden, spricht auch für sich. Sie waren übrigens nicht auf der Flucht, wie in einzelnen Medienberichten verbreitet wurde. Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Also wir denken, dass wir in einem frühen Tatstadium oder Planungsstadium polizeilichen Maßnahmen haben durchführen lassen. Das halte ich nach wie vor auch für richtig. Je früher man Tatplanung durchkreuzt, desto geringer ist die Gefahr, dass möglicherweise dann aus einer Planung doch ein Versuch wird und die gesamte Planung für die Sicherheitsbehörden außer Kontrolle gerät.
Der Verfassungsschutz hatte den Hauptverdächtigen in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Attendorn im Sauerland lokalisiert. Dort wurden er und seine Frau verhaftet. Er soll in Syrien beim IS gewesen sein und dort zumindest eine Kampfausbildung bekommen haben. Die algerischen Behörden suchen ihn seit langem. Es liegt ein Auslieferungsersuchen vor. Darüber hinaus gibt es ein weiteres Foto, auf dem er mit einer Person zu sehen sein soll, die an der Planung der Anschläge von Paris im vergangenen November beteiligt war. Wie eng diese Verbindung war, wird jetzt intensiv untersucht, wie auch seine Verbindung zum IS. Warum hat er Syrien verlassen? Ist er mit einem Auftrag des IS nach Europa gekommen, hier möglicherweise Anschläge zu verüben? Bisher ist das unklar. Es wäre allerdings nicht der erste Fall. Zwei der Attentäter von Paris waren als Flüchtlinge getarnt nach Europa gekommen.
Es ist ein Trend, kann man sagen, dass der IS versucht, Kämpfer als Flüchtlinge getarnt einzuschleusen. Unser Auftrag ist, das aufzuklären, zu verhindern, dass diese Personen auch zur Tat schreiten können.
Fakt ist, dass er und seine Frau mit falschen Identitäten unterwegs waren und mit syrischen Pässen nach Europa eingereist sind. Bisher haben weder das Bundeskriminalamt noch der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Auch das sagt etwas über den Fall. Man bewertet ihn nicht als übermäßig brisant.
Der Bericht von Michael Götschenberg. Nüchtern betrachtet ist es ein Karnevalsjahr mit einigen Problemen. Terrorangst, ganz allgemein, viele Sicherheitsfragen, dann die Erinnerung an die Ereignisse von Silvester. Und nun kommt auch noch eine Sturmwarnung hinzu. Michael Westerhoff.
Der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf steht auf der Kippe. Im Sicherheitskonzept heißt es, ab Windstärke 8 muss der Zug abgesagt werden. Erwartet wird am Montag sogar eine Windstärke von 9 bis 10. Das würde also bedeuten, dass der Zug nicht stattfinden kann. Noch will das Organisationskomitee aber abwarten. Am Wochenende wollen die Veranstalter noch einmal mit Polizei und Feuerwehr sprechen. Eine endgültige Entscheidung soll es sogar erst auf die letzte Minute geben, sagt der Düsseldorfer Wagenbauleiter Thorsten Langer.
Wir haben darüber geredet, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich erst Montag entschieden, weil wir wollen kein Risiko eingehen. Und am Montag wissen wir es halt wirklich am genauesten, wann was wie passiert.
Auch der Umzug in Köln ist von einer Absage bedroht. Noch will Sigrid Krebs vom Festkomitee Kölner Karneval aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass der Umzug stattfindet.
Für uns steht diese Entscheidung noch lange nicht fest. Heute ist es Freitag und der Rosenmontagszug geht erst am Montag. Wir sind sehr, sehr gut darauf vorbereitet, was die Technik und die Aufbauten der Wagen angeht. Die sind relativ fest, sturmfest. Und wir warten jetzt einfach noch ein bisschen ab, denn es ist sehr, sehr früh für diese Entscheidung. Wir beschäftigen uns damit nicht vor Sonntag.
Auch in anderen Städten werden die Karnevalsvereine am Wochenende über eine mögliche Absage sprechen. Denn im gesamten Rheinland, im Aachener Raum und im Sauerland wird Sturm erwartet. Sicher scheinen nach jetzigem Stand dagegen die Umzüge in Ostwestfalen, im Münsterland und im Ruhrgebiet. Dort soll es zwar auch windig werden, es wird aber kein Sturm, wie beispielsweise im Rheinland, erwartet. Eine Absage wegen eines Sturms ist übrigens nichts Neues. Schon 1990 musste der Düsseldorfer Zug wegen eines Orkans ausfallen. Er wurde damals, fast 3 Monate später, im Mai nachgeholt.
Am Ende war es nicht viel mehr als ein eintägiges Spektakel. Das Votum einer UN-Unterorganisation im Fall des WikiLeaks-Gründers Julian Assange hat wieder ein kurzes Schlaglicht auf einen Fall geworfen, der fast vergessen schien.
This is a victory that cannot be denied. It is a victory of historical importance.
Am Nachmittag zeigt sich Julian Assange auf dem Balkon und hält triumphierend den Bericht mit dem Logo der Vereinten Nationen hoch. Die Entscheidung des UN-Gremiums zu seinen Gunsten hat ein Lächeln auf sein blasses Gesicht gezaubert. Der WikiLeaks-Gründer feiert das Votum der internationalen Experten als einen wichtigen Sieg. Er zitiert aus dem Urteil der UN-Gruppe, wonach er seit 5,5 Jahren unrechtmäßig festgehalten werde.
The deprivation of liberty of Mr. Assange is arbitrary.
Seit 2010 empfindet er sich nicht mehr als freier Mann. Erst 10 Tage Gefängnis, dann 2 Jahre Hausarrest, dann seine Flucht in die Botschaft, um der Auslieferung an Schweden zu entgehen, wo ihn die Ermittler zu Vergewaltigungsvorwürfen befragen wollen. Eine willkürliche Inhaftierung nennen das die UN-Juristen. Von seinem Balkon aus fordert Assange die Regierungen Großbritanniens und Schwedens nunmehr auf, diesem Votum zu folgen und ihn freizulassen. Beide Länder hätten auf höchster Ebene verloren.
UK lost. Sweden lost. It lost at the highest level.
Als PR-Profi weiß der Whistleblower, wie er diesen Erfolg für sich nutzen kann. Die britische Regierung gerät nun in die Defensive. Das Votum sei rechtlich nicht bindend, erklärt sie. Der europäische Haftbefehl gegen Assange weiter in Kraft. Verlasse er die Botschaft, werde er festgenommen. Außenminister Philip Hammond kommentiert die Entscheidung des UN-Gremiums mit markigen Worten.
Dies ist ein wirklich lächerliches Ergebnis, das wir zurückweisen. Ihre Schlussfolgerung ist fehlerhaft. Assange versteckt sich vor der Justiz in der ecuadorianischen Botschaft. Er kann aus der Tür treten, wann auch immer er will. Wir halten ihn dort nicht fest.
detained by us.
Erneut appellierte die britische Regierung an Ecuador, gemeinsam mit Schweden eine Lösung zu finden für die so wörtlich inakzeptable Situation. Assange hingegen mahnt heute öffentlich, sollte er weiter illegal festgehalten werden, dann werde dies irgendwann für alle Verantwortlichen Konsequenzen haben, auch strafrechtliche.
If this illegal, immoral, unethical detention continues, there will be criminal consequences.
Wie es nun weitergeht, ist offen. Es ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass der 44-Jährige die Botschaft in den nächsten Tagen durch die Vordertür verlässt. Der Whistleblower selbst fürchtet, im Fall seiner Auslieferung nach Schweden von dort weiter in die USA ausgeliefert zu werden. Die US-Behörden ermitteln seit langem gegen ihn, seit die Enthüllungsplattform WikiLeaks geheime Dokumente veröffentlicht hat. Dadurch, dass sich nun die Fachleute der UN auf Assange Seite geschlagen haben, steigt der Druck. Wenn nicht juristisch, dann mindestens politisch. Auf die britische, vor allem aber auf die schwedische Regierung. Julian Assange aber bleibt vorerst dort, wo er seit 3,5 Jahren lebt. Auf wenigen Quadratmetern in der Botschaft Ecuadors in London.
Es sind, Zitat, offene Fragen im Zusammenhang mit der Abgasthematik, die den VW-Konzern zwingen, die diesjährige Jahresbilanz und das Treffen der Aktionäre zu verschieben. Es gibt noch keinen neuen Termin, nur Zahlen, die belegen, dass der Absatz bei VW deutlich zurückgegangen ist. Konkurrent Toyota meldet derweil neue Rekorde. Aus Tokio, Jürgen Hanefeld.
Rekordzahlen verkündete der japanische Autokonzern für die 9 Monate von April bis Dezember 2015. Der Nettoprofit kletterte demnach um 9,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 14,4 Milliarden Euro. Um deutlich zu machen, dass es so weitergehen soll, schraubte der weltgrößte Fahrzeughersteller auch gleich seine Erwartungen für das nächste Quartal in die Höhe. Er rechnet jetzt mit einem Anstieg von 4,4%. Die Tatsache, dass Toyota ab Montag die gesamte Produktion in Japan für 6 Tage einstellen muss, weil ein Stahlwerk nach einem Brand nicht liefern kann, störte weder Anleger noch die Prognose. Den Produktionsrückstand hole man schnell wieder auf, hieß es in Tokio. Das Unternehmen, zu dem auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeughersteller Hino gehören, verkaufte in den ersten 9 Monaten bis Ende 2015 insgesamt fast 6,5 Millionen Fahrzeuge. Das billige Benzin in den USA trug entscheidend dazu bei, während der Absatz in Europa und Japan selbst leicht zurückging. Für das gesamte Geschäftsjahr, das in Japan im März endet, rechnet der Hersteller damit, mehr als 10 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen.
Soul, Funk, Rhythm and Blues und Rock, all das war seine Welt. Maurice White ist tot. Der Mitbegründer der Band Earth, Wind and Fire wurde 74 Jahre alt.
Der Name der Gruppe geht zurück auf die Elemente in Maurice Whites Horoskop. Erde, Luft und Feuer. Earth, Wind and Fire. Die Single Shining Star machte die Band selbst 1975 zu einem funkelnden Stern am Musikhimmel. Ihr Sound, irgendwo zwischen Disco, Funk, Soul und R&B, passte genau in die Zeit. Maurice White, 1941 geboren in Memphis, Tennessee, bekam das musikalische Talent vielleicht schon mit den Genen mit. Der Vater, ein Arzt, spielte in der Freizeit Saxophon. Der kleine Maurice lernte Schlagzeug. In Chicago arbeitete er zunächst als Studiomusiker und gründete Ende der 60er seine eigene Gruppe. Er schraubte noch etwas an der Besetzung, vor allem mit vielen Bläsern. Und fertig war der typische Earth, Wind and Fire Sound, mit dem die Band insgesamt mehr als 90 Millionen Alben verkauft hat. Berühmt waren in den 70ern und 80ern auch die opulenten Bühnenshows mit bunten, paillettenbesetzten Kostümen und eleganten Backgroundsängerinnen. Dazu eine Botschaft von Love and Peace, garniert mit Disco-Glitzer. Seine Spiritualität sei ihm wichtig, sagte Maurice White 1982 in einem Interview. Erst durch sie könne er seine volle Kreativität abrufen. Beides gehöre zusammen.
With my spirituality being together, I can more or less call upon my creativity. You understand? So it's all oneness. It's, you can't have one without the other.
In den 80ern wurde bei Maurice White Parkinson festgestellt. Er hielt die Diagnose zunächst geheim, ging dann aber ab Mitte der 90er nicht mehr mit der Band auf Tour. Stattdessen war er auch als Produzent erfolgreich, unter anderem für Cher und Barbara Streisand, und nahm 1985 ein Soloalbum auf mit seiner Version des Ben E. King Hits Stand By Me. Just as long as you stand.
Stand by me.
Im Jahr 2000 machte Maurice White seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Danach war er nur noch selten auf der Bühne zu sehen. In den vergangenen Monaten hat sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert. Sein Bruder Verdin, der Bassist von Earth, Wind & Fire, teilte nun mit, Maurice White sei Mittwochnacht in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Friedlich, im Schlaf.
Wolfgang Stuflesser erinnerte an Maurice White von Earth, Wind & Fire. Und damit endet das Echo des Tages an diesem Mittwoch. Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.